Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Die Presse wird Folgendes gesagt. Europa drohen neue Terroranschläge, und zwar in weit größeren Dimensionen als bisher. Davor warnte der Salzburger Terrorexperte Friedrich Steinhäusler bei der Präsentation seines Buches Terrorziel Europa. Was uns bedroht, wie wir überleben, am Donnerstag in der Wiener Manchen Verlag und Universitätsbuchhandlung. Wir haben nicht mehr viel Zeit, sagte Steinhäusler, denn die EU ist ein Ruheraum für Terroristen. Die zunehmende Radikalisierung und verstärkte Rekrutierung von Terroristen findet derzeit in Europa statt. Es bleibe daher nur ein kleines Zeitfenster, um das Schiff in die richtige Richtung zu lenken, erklärte der Salzburger Autor und warnte, wenn wir dies versäumen, wird es sehr, sehr wehtun. Denn Europa und auch Österreich sei gefährdet, zur Brutstätte des selbstgemachten Terrorismus zu werden, so der Physiker und Terrorexperte. Wir sind ein Ziel mit nuklearen, biologischen und chemischen Waffen. Deshalb will der EU-Evaluator und Leiter von NATO-Expertengruppen im Bereich Sicherheit mit seinem Buch Einblicke geben in die Bedrohungsszenarien, wie sie von Experten der EU oder NATO hinter verschlossenen Türen entworfen werden. Denn die Bürger wüssten kaum etwas über die reale Bedrohung durch den Terrorismus, so der Autor. Wir befinden uns in einem Kriegszustand, warnte Steinhäusler. Schließlich habe es allein in Europa zwischen 2006 und 2009 durchschnittlich 500 verhinderte, fehlgeschlagene oder erfolgreiche Terroranschläge im Jahr gegeben. Das seien 1 bis 2 Versuche oder erfolgreiche Terroranschläge pro Tag. Geschwister, Terrorexperte Friedrich Steinhäusler meint, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, da die Gefahr besteht, eliminiert zu werden. Im Umkehrschluss bedeutet es auch, dass die Terroristen ebenso nicht viel Zeit haben, bevor sie von der Spezialeinheit gefasst werden. Und generell sind Terroristen Experten darin, ihre Aktionen schnell und zielgerichtet durchzuführen. Unser heutiger Abschnitt befasst sich mit derselben Komponente. Doch zuvor wollen wir erläutern, wo wir uns gerade befinden. Das letzte Mal haben wir feststellen können, dass es im Himmel einen Kampf zwischen Michael und seinen Engeln einerseits sowie den Drachen und seinen Engeln andererseits gegeben hat. Das war die direkte und unausweichliche Konsequenz dafür, dass Christi Tod und Auferstehung sowie der Beginn seiner Herrschaft sich unmittelbar im Himmel in der Niederlage des Teufels und seiner Herrscher widerspiegeln. Dieser Misserfolg Satans hat zum Resultat geführt, dass er und seine Genossen auf die Erde geworfen wurden, da sie ihre Stätte im Himmel verloren haben. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So wollen wir nun unseren heutigen Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 12, den zweiten Teil von Vers 12, wo es heißt: Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Vers 12 beginnt mit der klassisch-prophetischen Phrase, wehe denen. Sie leitet Weissagungen gegen Nationen, Städte oder Einzelpersonen ein, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Wir sehen das zum Beispiel in Jesaja Kapitel 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes Böses nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes Bitteres nennen. Das Neue Testament greift diesen Hintergrund auf und zeigt die Kontinuität zwischen den Propheten des Alten Testaments und der Stimme aus dem Himmel in Vers 10, die im selben Stile agiert. Und wir sind ihm schon einmal in Offenbarung Kapitel 8, Vers 13 begegnet, wo die drei übrigen Posaunenstöße zum Ausdruck gekommen sind. Hier bei uns wird der Ausruf getätigt, die sich gegen die Erden- und Meeresbewohner richten. Warum haben wir hier eine Differenzierung zwischen Erde und Meer? Außerdem haben wir in Offenbarung Kapitel 11, Vers 10 gesehen, dass beim Tod der zwei Zeugen die Leute auf der Erde sich darüber gefreut haben. Aber die Personen auf dem Meer kommen nicht zur Sprache, da die Personen auf der Erde in dieser Passage die gesamte gottlose Menschheit verkörpern, was bei den zwei Zeugen der Fall war. Mit was hat es auf einmal zu tun, dass auf einmal Erde und Meer auftauchen? Zunächst einmal werden diese Bewohner von den Bewohnern im Himmel separiert. Mit anderen Worten wird zwischen Christen und Nichtchristen unterschieden. Und diese Nichtchristen sind sowohl Erden- als auch Meeresbewohner. Und wenn wir dann zur Offenbarung Kapitel 13 voranschreiten, dann werden wir das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde begegnen. Und der Einfluss dieser beiden Tiere bezieht sich ausschließlich auf die Erdenbewohner, wo die Meeresbewohner überhaupt nicht erwähnt werden. Deswegen können Menschen im literarischen Sinne nicht gemeint sein, die tatsächlich in dem Meer wohnen. Dennoch ist es ein Fakt, dass die rebellischen Tätigkeiten im Buch der Offenbarung, zum Beispiel Offenbarung Kapitel 18, Vers 17, auch auf dem Meer stattfinden. Unser Resümee lautet daher, dass sowohl Erden- als auch Meeresbewohner Metaphern für den gesamten Einflussbereich Satans sind. Blicken wir weiter, denn in weiterer Folge sehen wir die Begründung in Vers 12. Und da wird uns geschildert, dass der Teufel zu euch herabgekommen ist. Zudem hat er einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Verpassen wir das nicht. Die alte Schlange, die brachial zu Boden niedergeworfen wurde, muss sich der Wahrheit preisgeben, dass sie nichts mehr im Himmel verloren hat, sodass als einziges Feld nur noch die Erde übrig bleibt. Unser erster Anwendungspunkt, den wir nun besprechen, lautet: Satans Zerstörung ist zielgerichtet. Satan geht in Anbetracht der Tatsache, dass er nicht mehr im Himmel erwünscht ist, bewusst auf die Erde zu. Und das Wort für herabkommen ist im Griechischen Katebe und unterstreicht in unserem Kontext das Verlassen der himmlischen Sphäre, um auf Erden sein gewünschtes Projekt zu vollziehen. In Apostelgeschichte, Kapitel 25, Vers 7, sehen wir die Juden, die konkret auf Paulus zugegangen sind, um Anschuldigungen zu bringen, wo genau dieses Wort Katebe gebraucht wird. Das bedeutet in unserem Kasus, dass Satan genau weiß, auf welche Leute er zusteuert. Und das ist eine erschreckende Angelegenheit. Denn sein spezifisches Bestreben sind die Erden- und Meeresbewohner. Anders ausgedrückt, es sind die Ungläubigen. Und das ist eine sehr interessante Wahrheit, da in der Heiligen Schrift immer wieder die Gläubigen vorkommen, die der Teufel attackiert. Aber gerade bei uns ist das nicht der Fall. Es ist das exakte Gegenteil. Er kann also im Detail separieren, wer zu Gott gehört und wer nicht. Wisst ihr noch, was wir letztens aufgegriffen haben? Da haben wir betont, wo Satan vor Gott gestanden ist und Hiob angeklagt hat. Dabei muss man schon zugeben, dass das sehr erstaunlich ist, dass er bei so vielen Leuten auf der ganzen Welt ausgerechnet Hiob herausgegriffen hat. Ich meine, bei Adam und Eva war es eine leichte Sache, da damals nur zwei Menschen existiert haben. Vergleicht man nun die Zeit zwischen Adam und Hiob, dann haben wir einen enormen Sprung, was die Population betrifft. Doch letztlich beweist es uns, dass wenn er es auf eine Person abgesehen hat, er mit scharfer Präzision seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Und Psychopathen handeln nach demselben Muster. Sie wissen sehr wohl, wer in ihrem Beuteschema passt und wer nicht. Und dadurch identifizieren sie sich mit dem Teufel. Schauen wir uns doch zwei Exemplare an. Fritz Hamann war auch als der Werwolf von Hannover bekannt. Zwischen 1918 und 1924 brachte er mindestens 2 Dutzend Jungen und Männer um, die er in seine Wohnung lockte und sie beim Geschlechtsakt tötete. Zudem verkaufte er billiges Fleisch und es wird angenommen, dass er das Fleisch seiner Opfer sogar selbst aß. Seine Daten wurden aufgedeckt, als spielende Kinder Schädelknochen im Fluss Leine fanden. Er wurde zum Tode verurteilt. Oder Charles Manson. Er galt als ein äußerst charismatischer Mann, der insbesondere bei Frauen sehr beliebt war. Nach gescheiterten Ambitionen, Rockstar zu werden, entwickelte er zunehmend antisoziale Züge, die insbesondere darauf abzielten, einen Krieg zwischen unterschiedlichen ethnischen Hintergründen ausbrechen zu lassen. Davon erhoffte er sich seinen Aufstieg sowie den seiner Gruppierung junger Menschen, der Manson-Familie. Sowohl er als auch seine Mitglieder wurden verhaftet, obwohl er selbst nie jemanden direkt getötet hat. Er ist der Häftling, der weltweit die größte Menge an Fanpost erhielt. Und jetzt überlegen wir für einen kurzen Moment darüber nach, wer nicht ein Kind Gottes ist. Die Antwort ist verheerend, da die wahren Gläubigen im Gegensatz dazu in einer geringen Anzahl bestehen. In Anbetracht dessen manifestiert sich vor seinem Blick eine imposante Menschenmasse, die er zu verschlingen vermag. Und nicht, dass es uns entgeht, die Ungläubigen haben kein Mittel, sich dagegen zu wehren. Christen können im Glauben widerstehen, aber die Ungläubigen werden schutzlos an das Messer ausgeliefert. Vor seinen zielgerichteten Angriffen ist keine Defensive möglich. Lasst es uns anhand einer prägnanten Illustration erläutern. Stellt euch 2 Menschen mit einem intakten Immunsystem vor, das Viren und Bakterien effektiv bekämpfen kann. Doch sollte es sich um eine besondere Variante des Virus handeln, dann kann eine Person damit adäquat umgehen und die andere nicht. Das liegt daran, dass die Person, die keine Schwierigkeiten hat, dieses Virus zu bekämpfen, ebenso ein besonderes Immunsystem besitzt, aber die andere eben nicht, sodass sie dem hilflos ausgesetzt wird. Und genau so verhält es sich mit dem Ungläubigen, der auf dieses Virus trifft, das in der Darstellung den Feind, also den Drachen, symbolisiert. Dadurch, dass der Gottlose kein außergewöhnliches Abwehrsystem, also den Glauben hat, ist die Verteidigung zu keiner Zeit anwesend. Dagegen ist der Gläubige permanent auf den zielgerichteten Gegner eingestellt. Dagegen könnten viele Ungläubige an dieser Stelle intervenieren und sagen, dass sie nicht von diesem angeblich fokussierten Plan des Teufels involviert sind. Aber die Bibel ist da glasklar, dass niemand davon ausgenommen ist. Er ist herabgekommen, nicht um auf Mallorca Urlaub zu machen. Er ist herabgekommen, um dich, du Gottloser, ins Visier zu nehmen. Und lass mich dir eins mit aller Deutlichkeit sagen. Wenn Satan einen Gerechten wie Hiob erfasst hat, von denen es nicht viele gibt, dann erst recht den Verlorenen, von denen es viel zu viele gibt. Und sind wir uns dessen bewusst, was das im weiteren Sinne bedeutet? Dass der Drache nicht ortsgebunden ist. Nicht, dass wir das falsch aufnehmen, denn auch der Satan ist nicht allgegenwärtig. Dieses Attribut steht ausschließlich dem allmächtigen Herrn zu. Aber die Zielstationen des Rebellen sind überall. Er lässt sich nicht von einem Autobahnstau oder Flugausfall aufhalten. Diese Sachen sind nicht in seinem Vokabular verfügbar. Ergänzend sollten wir auch bedenken, dass er sich überlegt, Zeit dafür nimmt, um die Menschen in den Abgrund zu ziehen. Als der Herr Jesus in der Wüste war, wurde er vom Teufel aufgesucht. Und infolgedessen musste der Herr sich ihm in 3 Versuchen aussetzen. Der zeitliche Aspekt war in diesen 3 gescheiterten Vorläufen zu sehen. Aber ebenso die manipulative Facette. Er hat ja 3-mal Gottes Wort in einer listigen Art und Weise benutzt, um den Herrn konkret zu lenken. Die zielgerichtete Strategie des Satans ist also mit einem Fokus verbunden. Sie ist nicht ortsgebunden, sie beachtet auch nicht den zeitlichen Raum im Sinne der Versuche, sie ist ebenso individuell abgestimmt und mit einer korrumpierten Haltung verbunden. Und auf all das muss der Gottlose stoßen, was äußerst fatal ist. Doch schreiten wir voran, denn wir erfahren die Eigenschaft, die mit dem Herabkommen begleitet ist. Und zwar ist es der große Zorn. Dies führt uns unmittelbar zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Satans Zerstörung beinhaltet einen gigantischen Antrieb. Das griechische Wort für groß ist Megas und es beschreibt auch das riesige Ausmaß. Das heißt, dass der Zorn Satans nicht klein ist, sondern gigantisch. Und das griechische Wort für Zorn ist Thymus und es drückt auch das leidenschaftliche Verhalten des Zornes aus. Die Konnotation, also die Betonung, liegt auf der aggressiven Vorgehensweise. Und das bedeutet überhaupt nichts Gutes. Weswegen? Wir kennen das. Wenn eine wohlwollende Person auf eine andere Person trifft, dann wird man sich in der Regel darüber freuen, da man nichts Negatives zu erwarten hat. Jedoch beim Drachen ist es spezifisch im negativen Sinne. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich meiner Frau eine Freude bereiten wollte und ihr konkret eine Süßigkeit besorgt habe, die sie mag. Die Motivation dahinter war also freundlich gesehen. So schauen wir, wie der Teufel auf die Erd- und Meeresbewohner zugeht. Das ist ein gravierender Unterschied, da das Antonym von dem großen Zorn in unserem Zusammenhang die große gottesfürchtige Beherrschung ist, die der Satan niemals haben will. Und diese große Aufgebrachtheit Satans ist auf pure Zerstörung aus. Dieser Zorn ist absolut unheilig und ungerecht, was ein wesentlicher Bestandteil Satans ist. Dagegen ist der heilige Zorn Gottes vollkommen gerecht und heilig und auch das zeichnet seine Essenz aus. Satans Unheiligkeit und Ungerechtigkeit schätzt das Böse sehr. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit duldet das Böse nicht im geringsten. Satans Unheiligkeit und Ungerechtigkeit erlaubt es, Sünde nicht zu bestrafen. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit muss jede Missetat zur Rechenschaft ziehen. So gewaltig ist also die Differenzierung zwischen Gott und Satan. Letztens habe ich ein Profil auf Facebook gesehen, auf dem eine junge Dame mit einem Satz posiert hat. Und jetzt ratet mal, was da gestanden ist. Satan liebt mich. Diese Frau erhebt also den Anspruch, dass die alte Schlange sie liebt. Und in diesem Glauben wird sie massiv getäuscht. Denn die Wahrheit ist, dass Satan keinen Funken Liebe besitzt. Er ist stattdessen mit reinem Hass und großem Zorn ausgestattet, das Vernichtung herbeiführen will. Und wenn diese Dame nicht aufwacht, dann wird sie in das Verderben rennen. Deswegen sind Satanisten Narren, da viele wirklich proklamieren, dass der Teufel für sie das Beste wünscht. Und der Teufel hat sogar daran gefallen, denn getäuschte Leute muss man nicht mehr den Kopf verdrehen. Man kann sie in ihrem verkehrten Wahn lassen und so müssen sie als Folge in die ewige Verdammnis gehen. Und tatsächlich haben wir auch ein Exemplar in der Heiligen Schrift, dass Satan niederträchtige Absichten hat. Als Judas den Bissen vom Herrn erhalten hat, fuhr der Satan in ihn ein. Die Konsequenz daraus war, dass er seinen eigenen Meister hintergangen hat. Und dies hatte für Judas eine letzte Schlussfolgerung, und zwar, dass er sich das eigene Leben genommen hat. Man muss auch ehrlicherweise zugeben, dass Satan im verräterischen Einklang mit Judas ihn raffiniert in eine verzwickte Lage gebracht hat. Aber anhand dieses Beispiels sehen wir, was letztlich aus Judas und der angeblichen Liebe Satans geworden ist. Adrian erinnere ich mich an einen ehemaligen Schulkollegen, von dem ich lange Zeit nichts mehr gehört hatte, bis mir ein anderer alter Schulkamerad von ihm berichtet hat, dass er wie Judas denselben Weg des Endes gegangen ist. Und das hat auch damit zu tun, dass Satan daran beteiligt war, ihn in das endgültige Verderben zu befördern. Oder schauen wir uns doch an, wie viele Familien zersplittert sind. Das ist sowieso einer der Lieblingsbereiche des Teufels. Denn wenn er in Familien seinen großen Zorn einfließen kann, dann herrscht furchtbarer Chaos. Die Schwiegermutter versteht sich nicht mit der Schwiegertochter und will sich in allen nicht gestatteten Bereichen einmischen. Der Ehemann wird von anderen Frauen gelockt, die Satan in seinen Plan integriert hat um die Ehe zu zerbrechen. Die teuflische Freundin stachelt die Ehefrau mit subtilen, bösen Reden auf. Sie sagt ihr, sie habe den falschen Mann gewählt und kaschiert dabei ihre verborgene Sehnsucht nach ihm. Ja, Satan hat umfangreiche Kenntnis davon, wie er das Leben anderer mit seinem leidenschaftlichen Groll in Stücke reißen kann. Und auch auf das muss der Gottlose stoßen. Wie traurig. Was auch in unseren Zeiten besonders auffällt, ist, dass sich diese Teufelsspirale besonders stark verhält. Aber was ist der präzise Grund dafür? Ich meine, der Zorn ist generell bei Satan präsent. Aber warum ist sein Zorn so groß? Die Antwort darauf ist, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und dies bringt uns zu unserem dritten und letzten Anwendungspunkt. Satans Zerstörung hat ein Ablaufdatum. Verstehen wir jetzt, warum der Satan zielgerichteter und zorniger denn je ist, da der ultimative Sieg Christi sein Ende besiegelt hat und ihm nur wenig Zeit bleibt, bis er in den ewigen Feuersee geworfen wird. Dies hat sowohl eine positive als auch eine negative Seite. Der positive Aspekt ist, dass ihm zur festgesetzten Zeit Einhalt geboten wird und er für immer gefesselt wird. Was wird das für ein Freudentag sein? Aber die schlechte Nachricht ist, dass ihm aufgrund der verstrichenen Zeit nichts mehr anderes übrig bleibt, als zu zerstören. Und so ist er eine tickende Zeitbombe, unberechenbar, eiskalt und gnadenlos. Ein Terrorist, der sich in einem Kaufhaus befindet, kann jederzeit die Bombe zünden. Und das macht ihn unberechenbar, da man nicht mit Gewissheit evaluieren kann, wann es geschieht. Gott zeigt Gnade dem Sünder und verschont ihn vor dem Stern, wenn er sich bekehrt. Bei Satan ist das nicht der Fall, da er in seinen Taten keine Gnade kennt und alle in den Tod mit brachialer Geschwindigkeit befördert. Die alte Schlange ist eiskalt, es mangelt ihr in absoluter Form an liebevollen und freundlichen Eigenschaften. Und es ist schon schlimm genug, dass man für sein eigenes Vergehen zu Recht bestraft wird. Aber es ist doch extremer, dass man andere unschuldige Personen mit in den Tod reißen will. Islamistische Terroristen, die sowas praktizieren, glauben angeblich, dass sie es für Gott tun. Hingegen glaubt Satan an gar nichts. Es stehen ihm nur seine egoistischen Motive im Hintergrund. Jemand, der so eingestellt ist, wird auch vor nichts zurückschrecken. Und das besonders, wenn das Ablaufdatum nahe kommt. Jetzt hat er es eilig. Schnell muss es gehen. Verzögerungen dürfen nicht toleriert werden. Und wisst ihr, was bei Satan so gefährlich ist? Ich habe einmal einen Film gesehen, in dem ein Vater mit seiner Tochter und seinem Sohn bergsteigen war. Als das Seil eingerissen war, sind alle beteiligten Personen vor dem endgültigen Tod gestanden. Und um dies zu verhindern, hat der Vater den Sohn aufgefordert, den Teil durchzuschneiden, an dem er befestigt war, was schließlich geschehen ist, damit die beiden überleben können, beziehungsweise der Sohn und die Tochter. Wenn wir jetzt einen Vergleich mit Satan ziehen, dann sehen wir, dass er und die Ungläubigen ebenso auf das letzte Ende zugehen. Nur mit der massiven Abweichung, dass er auch alle anderen mit in die immerwährende Trennung nehmen will. Es ist ihm komplett egal, ob jemand am Seil hängt und runterstürzt. Wenn er schon verrecken muss, dann die anderen auch. Wenn er verloren geht, so haben alle anderen sich daran zu beteiligen. Was für eine Bestie, was für ein Ungeheuer. Und falls du jemand bist, der noch keine Buße und Umkehr vollzogen hat, dann lass mich dir sagen, dass es höchste Zeit ist. Denn Satan ist zielgerichteter denn je. Sein Zorn ist in einem dauerhaften und enormen Maß. Seine Zeit ist sehr begrenzt. Und von diesen gerade genannten Beschreibungen treffen alle auf dich zu, dass du unter Satans zerstörerischen Radar bist. Er wird alles dafür tun, dass du mit ihm in der Ewigkeit brennst. Vielleicht lebst du gerade ein tolles Leben, wo dir Satan Gedanken zuflüstert, dass man Gott nicht benötigt. Oder er beschäftigt dich mit ständigen Verschiebungen, damit du nicht in die Gelegenheit kommst, Gott wahrhaftig kennenzulernen. Vielleicht bist du arm und der Teufel zeigt dir die Verlockungen dieser Welt. Den Ruhm, den du haben kannst, wenn du deine ganze Zeit in dein Unternehmen investierst. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne unterschiedliche Sexualpartner hat und dabei darf dir niemand in deiner Begierde hereingrätschen. Die alte Schlange unterstützt dich auch, dass ein Partner oder eine Partnerin zu haben, nicht für ein befriedigendes Leben ausreicht. Was auch immer bei dir, du Gottloser, gerade stattfindet, die Verstrickungen des Teufels sind vielfältig und sollen dich permanent vergiften, da du ja nicht das Licht des Evangeliums erblicken darfst. Nein, du sollst weiter in dem ersten Todeszustand bleiben und letztlich in den zweiten gehen. Du sollst weiter verblendet werden und in den Lügen dramatisch untergehen. Genau du sollst nicht dahinter kommen, dass ein listiger Plan gegen dich individuell geschmiedet wurde, der dich ruinieren soll. Und vielleicht gestehst du dir auch ein, dass du nichts mit Gott zu tun haben willst. Und das ist völlig legitim. Dann gestehe bitte dir auch ein, dass die Konsequenz daraus ist, dass du dich von Satan verführen lässt und in seinem Einflussbereich lebst, der dich mit Schadenfreude elendig zugrunde ziehen will. Daher frage dich, willst du Christus haben, der bereit war, sein Leben zu opfern, wie der Vater am Berg, damit du gerettet wirst? Oder willst du Satan folgen, der bereit ist, das Seil selbst durchzuschneiden und dich auf dieselbe Art und Weise sterben zu lassen, wie er selbst? Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir und man hofft zum Richtigen. Mögest du daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.